Das sieht mir aus, als ob wir vollzählig wären. Und dann würde ich vorschlagen, beginnen wir einfach auch quasi auf die Minute. Wir haben nicht so wahnsinnig viel Zeit. Herzlich willkommen zur 36. Sitzung der Kinderkommission. Wir kommen in den Tagesordnungspunkt 2, in unser öffentliches Expertengespräch zum Thema Auswirkungen der Corona-Krise auf die Rechte und Lebenslagen von Kindern. Wir beginnen heute mit einem ganzen Zyklus von öffentlichen Expertengesprächen, die sich insbesondere mit der Situation von Kindern und Jugendlichen in der Corona-Pandemie in den letzten Wochen und Monaten beschäftigen werden, mit der Perspektive, selber daraus Ableitungen zu treffen und als Kinderkommission in unserem geübten Verfahren möglicherweise am Ende dieser Vorsitzzeit zu einer Stellungnahme zu kommen und Vorschläge, wie man es besser machen kann, zu entwickeln. Wir werden heute das erste Mal unsere Sitzung durch das Parlamentsfernsehen übertragen. Also es ist gelungen, dass das Parlamentsfernsehen im Livestream des Bundestages diese Anhörungen überträgt, wird heute Abend um 20.30 Uhr gesendet über die Website und die Parlamentskanäle und dann ab morgen auch auf der Website sagen zum Download zur Verfügung stehen. Ich will kurz uns vorstellen und dann die Sachverständigen begrüßen, damit alle wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. Mein Name ist Norbert Müller für die Fraktion Die Linke. Ich habe den Vorsitz der Kinderkommission Anfang August übernommen und werde den bis, ich glaube, Anfang Februar ausüben. Danach übergebe ich an die Kollegin, dann mache ich direkt weiter, Schneidewind Hartnagel von der Fraktion Die Grüne. Daneben sitzt Matthias Seestern-Pauli, FDP-Bundestagsfraktion, Herr Huber, AfD-Bundestagsfraktion, Susanne Rüdrich, SPD-Bundestagsfraktion und Bettina Wiesmann von der CDU-CSU-Fraktion. Unsere Gäste des heutigen Tages sind Claudia Kittel. Claudia Kittel ist schon gut bekannt in der Kinderkommission. Sie ist Leiterin der Monitoringstelle zur UN-Kinderrechtskonvention beim Deutschen Institut für Menschenrechte und Professor Dr. Michael Klund, ebenfalls gern gesehener Gast in der KIKO vom Fachbereich Angewandte Humanwissenschaften der Hochschule Magdeburg-Stendal. Kindheitswissenschaftler heißt das, glaube ich, richtig. Herzlich willkommen in der KIKO und schön, dass Sie beide da sind. Wir haben einen weiteren Gast aus dem BMFSFJ, Frau Koppe. Es ist auch schön zu sein, dass die Bundesregierung Vertreter entsendet und hier teilnimmt und unseren Anhörungen dann folgt. Wir werden in folgenden Anhörungen relativ eng an den Rechtsthemengebieten des SGB VIII orientiert. Das habt ihr den Vorlagen schon entnommen und Sie den Vorlagen schon entnommen, uns im Detail damit beschäftigen, wie war die Situation oder wie ist die Situation von Kindern und Jugendlichen im Bereich Sozialarbeit, wie funktioniert gerade Sozialarbeit, wie funktioniert der ganze Freizeitbereich, was wir in der nächsten Woche machen werden, wie funktioniert der ganze Kita-Bereich. Da gibt es große sozusagen Blöcke, mit denen man sich vertiefend beschäftigen kann. Was wir heute versuchen, ist einen Aufriss zu liefern. Wie hat sich die Situation und wie haben sich die Rechte von Kindern und Jugendlichen entwickelt und einen ersten Überblick sozusagen zu gestalten, damit wir gut in die Debatten der nächsten Wochen einsteigen können. Ich würde nun vorschlagen, dass wir zunächst von beiden Experten ein Eingangsstatement von 10 Minuten hören. Wir haben die 10 Minuten vereinbart, damit wir hinterher auch Luft für Debatte haben. Ich versuche sie auch so hart wie möglich durchzusetzen, ohne schlechtes Gewissen dabei zu haben. Und wir haben besprochen, dass Claudia Kittel beginnt. Frau Kittel, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Mitglieder der Kinderkommission, sehr geehrte Interessierte aus den Bundesministerien sowie Interessierte hier im Sitzungssaal. Ich danke recht herzlich für die Möglichkeit, als Leiterin der Monitoringstelle UN-Kinderrechtskonvention, die Teil der unabhängigen Menschenrechtsinstitution Deutschlands ist, zu sprechen. Unsere Aufgabe ist die Beobachtung und Bewertung der Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention, auch zu Zeiten von Corona. Und gemäß unserer Rolle als unabhängige Monitoringstelle werde ich jetzt die normativen Vorgaben des Übereinkommens noch einmal darstellen. Des Übereinkommens der UN-Kinderrechtskonvention, die seit 1992 in Kraft ist. Stützen werde ich mich dabei auf eine Stellungnahme des UN-Ausschusses für die Rechte des Kindes zu Covid-19 aus April 2019. Und 2020, Entschuldigung, und die Stellungnahme der Monitoringstelle UN-Kinderrechtskonvention Kinderrechte in Zeiten der Corona-Pandemie aus Mai 2020. Sie sind beide auf den Internetseiten des Deutschen Instituts für Menschenrechte auch zur Verfügung gestellt. Die Kinderrechtskonvention, das muss ich Ihnen in dieser Runde hier nicht sagen, ist ein völkerrechtlicher Vertrag, mit dem Deutschland im Sinne der Staatenpflicht erklärt hat, die darin verbrieften Schutz, Förder- und Beteiligungsrechte von Kindern. Und diesen Dreiklang möchte ich heute noch einmal besonders betonen, zu achten, zu schützen und zu gewährleisten. Menschenrechte und damit auch die Kinderrechte sind für alle Staaten auch in Krisenzeiten verbindlich. Und Einschränkungen einzelner Menschenrechte, um ein anderes Recht zu sichern, müssen verhältnismäßig sein. Wenn wir wie in der Corona-Pandemie staatliche Entscheidungen nicht auf eine gesicherte und umfassende Wissensgrundlage zurückgreifen können, sind sie ständig dahingehend zu überprüfen, ob sie das bezweckte Ziel erreichen und welche Auswirkungen sie auf die Grund- und Menschenrechte aller haben. Es geht also um eine Abwägung. Zu Beginn der Pandemie war ein schnelles Handeln erforderlich. Dabei haben die völkerrechtlich verbrieften Rechte von Kindern wie selbstverständlich in sämtlichen Abwägungsdiskussionen über die im Zuge der Corona-Maßnahmen eingeführten grundrechtlichen Einschränkungen jedoch keine Rolle gespielt. Wir mussten beobachten, dass selbst die Kinder- und Jugendministerin nicht selbstverständlicher Teil des Krisenstabs war. Dass die Kinder- und Jugendhilfe und sämtliche Infrastruktur für Kinder und deren Familien nicht augenblicklich als systemrelevant eingestuft wurden. Und dass selbst etablierte Beteiligungsverfahren auf Bundesebene, in den Parlamenten der Länder, Jugendhilfeausschüssen und anderen Jugendbeteiligungsgremien von Kommunen regelrecht ausgesetzt wurden. Sie, sehr geehrte Abgeordnete, haben in Ihrer Pressemitteilung aus Mai 2020 selbst eine vermehrte Berücksichtigung der Kinderrechte gefordert. Wenn wir als Monitoringstelle nun dem UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes Ende Oktober eine Corona-bezogene Aktualisierung unseres Parallelberichtes im aktuellen Berichtsverfahren zu Deutschland senden, dann werden wir darin vier zentrale Handlungsherausforderungen benennen, die ich jetzt noch ausführen möchte. Erstens, Perspektiven von Kindern und Jugendlichen einbeziehen. Das Grundprinzip der UN-Kinderrechtskonvention aus Artikel 12 mit dem Recht auf Gehör und Berücksichtigung der Meinung von Kindern wurde während der Corona-Pandemie in Deutschland nicht erfüllt. Es schleicht sich angesichts der schon im Vorfeld der Pandemie geführten kontroversen Diskussion zur Aufnahme der Kinderrechte in das Grundgesetz, wo es ja genau zu dieser Frage der Beteiligungsrechte den größten Dissens gibt, der Eindruck ein, dass die Verwirklichung dieses Rechts auch im Jahr 2020 eine zu große Herausforderung darstellt. Zweitens, Kinder und Jugendliche informieren. In unserem Bericht als Focal Point Deutschlands für die Europäische Grundrechteagentur haben wir gerade als ein Good Practice Beispiel die Initiative aus dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend benannt, mittels Plakataushängen in Supermärkten in ganz Deutschland die Hilfetelefone zum Gewaltschutz für Kinder während des Lockdowns zu bewerben. Es müsste solche umfassenden Informationskampagnen in einer kindgerechten Form über von Kindern und Jugendlichen auch tatsächlich genutzten Informationswege geben zu allen Fragen der Corona-Pandemie. In verständlicher Weise das Tagesgeschehen wiedergebend und auch erläuternd, was mit welchem Ziel an Maßnahmen ergriffen wurde. Zwar haben dies ganz beispielhaft die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender im Kinderkanal gemacht, wo sogar der Bundesgesundheitsminister sich live den Fragen von Kindern und Jugendlichen gestellt hat, aber damit sicherlich nur eine sehr kleine Gruppe von Kindern und Jugendlichen erreichen können. Dritter Punkt. Problemlagen und Unterstützungsbedarfe identifizieren. Die UN-Kinderrechtskonvention verpflichtet in Artikel 24 dazu, diejenigen Aspekte zu identifizieren, die die Gesundheit im ganzheitlichen Sinne der WHO-Definition von Kindern beeinflussen. Dazu gehören in der aktuellen Corona-Krise auch jene Maßnahmen, die vor dem Virus schützen sollen. Das hat der Ausschuss auch noch einmal in seinem eingangs erwähnten Statement festgehalten. Für seine Prüfung der Verhältnismäßigkeiten der Maßnahmen muss der Staat laufend Eruierungen der Lebensumstände von Kindern vornehmen, sei es mittels der Berichte von Organisationen und Verbänden der Zivilgesellschaft oder durch von Bund und Ländern initiierte Forschungsvorhaben. Erleben durften wir allerdings, dass es Universitäten waren, die sich selbstständig auf den Weg gemacht haben, Kinder bzw. stellvertretend deren Eltern zu befragen. An dieser Stelle sei stellvertretend die Studie des Forschungsverbundes Kindheit, Jugend, Familie in der Corona-Zeit genannt, deren Ergebnisse auf den Internetseiten der Universität Hildesheim abrufbar sind. Wirft man einen Blick in deren Ergebnisse, oder aber auch die der Studie des Deutschen Jugendinstituts oder des Kinderschutzbundes in Thüringen, dann findet man darin immer wieder die Feststellung, dass die Befragten sich in ihren Sorgen und Nöten von der Politik weder wahrgenommen noch einbezogen fühlten. Auf die Selbsteinschätzung, ich habe den Eindruck, dass meine Sorgen gehört werden, antworteten 60% der Befragten, die mit Kindern unter 15 in einem Haushalt leben, dass dies gar nicht stimme oder nicht stimme. Und sogar 75,6% der befragten Jugendlichen über 15 Jahren antworteten mit einer solchen Einschätzung. Dass sich gerade die Gruppe von Menschen, für die so zukunftsweisende Entscheidungen in ihren Auswirkungen noch lange nachhalten werden, so wenig repräsentiert fühlen, ist nicht nur aus einer kinderrechtlichen Perspektive besorgniserregend. Dabei war doch genau dies der emanzipatorische Ansatz der UN-Kinderrechtskonvention vor über 30 Jahren. Dieser damals noch gesellschaftlich viel weiter verbreiteten Haltung sollte etwas entgegengesetzt werden. Das steckt auch hinter der Idee der Vorgaben aus Artikel 3 UN-Kinderrechtskonvention. Wenn bei sämtlichen staatlichen Maßnahmen es darum geht, unterschiedliche Interessen miteinander abzuwägen, dann sollen die Best Interests of the Child ein Gesichtspunkt sein, den es vorrangig zu berücksichtigen gilt. Nun bin ich aber gerade bei Punkt 3, Problemlagen und Unterstützungsbedarfe identifizieren. Und von daher muss ich an dieser Stelle betonen, dass es Aufgabe des Vertragsstaates ist, Erhebungen, auch mit Blick auf besonders vulnerable Gruppen von Kindern, zu initiieren und vor allen Dingen in regelmäßigen Abständen zu wiederholen, um zu überprüfen, ob die staatlichen Maßnahmen auch zum intentierten Ziel geführt haben. Vierter Punkt. Bereits bestehende, benachteiligte Lebenslagen besonders berücksichtigen. Auch in Krisenzeiten gilt es, eine diskriminierungsfreie Verwirklichung der UN-Kinderrechtskonvention zu gewährleisten. Staatliches Handeln muss dabei bereits bestehende Benachteiligungen berücksichtigen und diesen gezielt entgegentreten. Der UN-Ausschuss fordert daher in seinem bereits schon genannten Statement, Kinder in besonders vulnerablen Lebenssituationen je nach ihrem Bedarf ausreichende und manchmal zusätzliche Leistungen zur Verfügung zu stellen. Da stellt sich vor meinem inneren Auge gleich die Frage nach in Erstaufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften lebenden Kindern und ihrem Recht auf Gesundheit. Oder die Frage nach Kindern in stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, die vom Kontaktverbot noch einmal ganz besonders eingeschränkt waren. Oder die Frage nach dem Recht von Kindern auf Schutz vor Gewalt angesichts der laut Kinderschutzorganisationen gestiegenen Zahlen von Kindern, die Gewalt in der Familie beobachten oder selbst erfahren mussten. Oder die Frage nach der Verschärfung der schon bekannten Benachteiligung von Kindern aus sozioökonomisch schlechter gestellten Familien hinsichtlich ihres Rechts auf Bildung, insbesondere zur Zeit des sogenannten Homeschoolings. Von der Reduzierung des Begriffs Bildung auf die ausschließlich formelle schulische Bildung ganz zu schweigen. Ich könnte diese Aufzählung noch um viele Punkte ergänzen. Betonen möchte ich an dieser Stelle jedoch nur, dass es Aufgabe Deutschlands als Vertragsstaat wäre, und in dieser Pflicht als Vertragsstaaten stehen auch die Länder, diesen bekannten Benachteiligungen, die viele Kinder ja durchaus mehrfach treffen, Stichwort Intersektionalität, zu eruieren und gezielt zu begegnen. Ich komme zum Schluss und möchte als letzten grundsätzlichen Punkt aus Sicht der Monitoringstelle festhalten, dass uns die fehlende Berücksichtigung der Vorgaben der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland während der aktuellen Corona-Pandemie erneut zeigt, dass es uns in Deutschland an starken Durchsetzungsinstrumentarien für die Kinderrechte fehlt. Instrumentarien oder besser gesagt Strukturen, die Kindern, ihren Familien und Familie benutze ich hier als weit verstandenen Begriff, sowie gesellschaftlichen Organisationen und Verbänden die Möglichkeit bieten, sich über die Nichtbeachtung ihrer Rechte effektiv zu beschweren. Die medial sehr stark wahrgenommene Elternpetition zeigt ja, dass solche Mittel durchaus genutzt werden. Der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes empfiehlt Vertragsstaaten dazu, die Einrichtung von Kinderrechtsinstitutionen, die mit Macht und Mandat ausgestattet sind. Und dabei sind wir mitten in der Diskussion um die Frage eines Kinderbeauftragten auf nationaler Ebene, Ebene der Länder und im kommunalen Raum. Das Bundesjugendkuratorium hat in seiner Stellungnahme junge Menschen in der Politikberatung aus November 2019 der Kinderkommission empfohlen, sich dafür einzusetzen. Und nun zitiere ich aus dem Kapitel Zentrale Forderungen: ombudschaftliche Verfahren und Institutionen zu etablieren, über die Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene beraten und unterstützt werden, wenn sie ihre Beteiligungsrechte nicht wahrnehmen können. Ich schließe daher mit einem ähnlichen Wunsch an dieses Gremium, sich weiter für starke Durchsetzungsinstrumentarien zur UN-Kinderrechtskonvention einzusetzen, damit die Verwirklichung der Kinderrechte besser gelingen kann. Und freue mich auf die Diskussion mit Ihnen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Kittel. Herr Professor Klund, Sie haben das Wort. Ich versuche mal bei so 9,5 Minuten oder so ein Klopfgeräusch zu machen. Ich hoffe, das stört dann nicht zu sehr.
Okay, ich bemühe mich. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung in diese Sitzung. Ich hatte selbst auch das zweifelhafte Vergnügen, eine Studie verfassen zu dürfen während der Corona-Zeit zu Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche mit nochmal einem besonderen Fokus auf Kinderarmut und würde Ihnen ganz gerne nur ganz kurz die entsprechend zentralen Ergebnisse davon vorstellen wollen. Das erste ist, dass ich bei empirischen Grundlagen und Methoden so vorgegangen bin, dass ich tatsächlich erstmal den Artikel 3 der UN-Kinderrechtskonvention genommen habe. Man kann ihn gar nicht häufig genug vorlesen. Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleich viel, ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist. Artikel 3 UN-Kinderrechtskonvention, wir hatten eben gerade schon gehört, im Original oder im völkerrechtsgemäßen Text Best Interest of the Child statt Wohl des Kindes. Bundesgesetz seit 1992, vorbehaltlos gültig seit 2010. Das war sozusagen so mein Kriterienkatalog. Erste Primärdaten habe ich mir dann angeschaut aufgrund von Studien und Vorauswertungen der Vereinten Nationen, einer Oxford-Studie, einer Forsa-Befragung, eines Reports des Instituts der Deutschen Wirtschaft, eines Wochenberichts des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, auch der JUKO-Studie, von der wir eben gerade schon mal gehört haben, auf die wir vielleicht nachher noch mal zu sprechen kommen, verschiedenen Untersuchungen und Stellungnahmen, sei es des UN-Ausschusses für die Rechte der Kinder, sei es des Kinderhilfswerks UNICEF und der verschiedensten Studien und Forschungen, die dort in den letzten Monaten mit unterstützt wurden, sei es der Kinderkommission selbst, des Deutschen Kinderschutzbundes, des Deutschen Kinderhilfswerkes, des Deutschen Bundesjugendrings, des Deutschen Instituts für Menschenrechte, der Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendhilfe, der Nationalen Armutskonferenz, dem Forum Familie, der Arbeiterwohlfahrt, der Diakonie, dem Verband Alleinerziehender Mütter und Väter, Save the Children, Terre des Hommes und so weiter und so weiter. Diese wurden zur Anfertigung der vorliegenden Studie herangezogen und dann entsprechend ausgewertet. Meine Ergebnisse: Obgleich Bund, Länder und Kommunen auch in Zeiten der Corona-Pandemie zur vollumfänglichen Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention verpflichtet waren und sind, konnte mit dieser Untersuchung nachgewiesen werden, dass dies in der Praxis weitgehend versäumt wurde. So sind nachweislich elementare Schutz-, Fürsorge- und Beteiligungsrechte von ca. 13 Millionen Kindern und Jugendlichen verletzt worden. Praktisch alle Entscheidungen und Maßnahmen der Politik seit März, April wurden somit völkerrechtsverstoßend und bundesgesetzwidrig ohne vorrangige Berücksichtigung des Kindeswohls vorgenommen. Kinder und Jugendliche sind in diesem Zusammenhang keineswegs ausreichend beteiligt worden oder zumindest in Entscheidungsprozessen einbezogen oder wenigstens angehört worden. Wie die Vizepräsidentin des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, Sigrid Peter, es formuliert hatte, wurden die Kinder als Mittel zum Zweck gesehen. Weltweit, übrigens, das ist ja, hier steht ja auch nicht deutsche Kinder oder Kinder in Deutschland, sondern Kinder. Weltweit sahen die Auswirkungen so aus, dass etwa 1,5 Milliarden Kinder von Bildungsexklusion betroffen waren. 1,5 Milliarden. Und das war jetzt kürzlich, ist noch eine Studie herausgekommen, ein Drittel davon, das heißt fast 500 Millionen von diesen Kindern haben keinen Ersatzunterricht erhalten weltweit. Also auch kein Homeschooling und so weiter. 370 Millionen Kinder weltweit waren davon betroffen, dass von heute auf morgen die Schulspeisungen eingestellt wurden, Hunderte von Millionen von eingestellten Impfungen. Und Sie wissen vielleicht selbst auch die Zahlen, was den Hunger betrifft. Die werden jetzt am Ende des Jahres offensichtlich auf über 1 Milliarde ansteigen. Für Deutschland jetzt wieder gesprochen, Kinder in Armut und unter prekären Lebensbedingungen sind durch die Kontaktsperren, Spiel-, Sport- und Bewegungsverbote, die Wohnungseinschließungen sowie Bildungsausschließungen besonders hart betroffen gewesen. Vor allem diejenigen ohne ein kostenloses Mittagessen, also im Rechtskreis des Bildungs- und Teilhabepaketes, so etwa 3 Millionen Kinder von heute auf morgen. Noch schlimmer traf es selbstverständlich obdachlose Jugendliche oder Flüchtlingskinder in Massenunterkünften. Herr Desom hatte dazu auch Studien gebracht, wo niemand Social Distancing betreiben konnte und der Spruch, wir bleiben daheim oder wir bleiben zu Hause, natürlich nur ein müdes Lächeln hervorrufen kann. Wer Garten, Pool und Indoor-Spielplatz sein Zuhause nennt, erlebte dann auch diese überwiegenden Einschließungen völlig anders als jemand mit mehreren Personen in viel zu wenigen kleinen Räumen einer winzigen Behausung mit ungesunder Wohnumgebung und schlechter technischer Ausstattung bei Eltern, die gerade um ihre wirtschaftliche Existenz kämpfen bzw. einen gravierenden Teil ihres Gehalts oder gleich ihren Arbeitsplatz verlieren oder mangels Homeoffice-Möglichkeiten tägliche Infektionen befürchten müssen. Die Corona-Maßnahmen und Corona haben in der Hinsicht auch als Katalysator für Kinderarmut bzw. Armut gewirkt. Durch Corona und die Maßnahmen dagegen konnten die Privilegierten ihren Vorsprung zum Beispiel an Partizipation und Bildungschancen noch ausbauen. Sie blieben während und nach der Corona-Krise bevorteilt und werden noch privilegierter. Die Benachteiligten dagegen bleiben durch Bildungsexklusion und Homeschooling überwiegend weiterhin unterprivilegiert und werden auch mangels finanzieller Mittel, zum Beispiel Hardware, Schreibtisch, eigenes Zimmer, fehlender Nachhilfe und so weiter, noch stärker benachteiligt. Die bislang erhältlichen Studien zur Kinderarmut während der Corona-Krise zeigen, dass sich diese soziale Polarisierung nicht etwa reduziert, sondern vielmehr noch deutlicher hervorscheint. Insbesondere der Report des Instituts der deutschen Wirtschaft war dort eindringlich. Wenn über 7 Millionen Menschen in Kurzarbeit geschickt werden, jetzt sind es immer noch fast 5 Millionen, wenn damit durch wegfallendes Erwerbseinkommen tendenziell Armutslagen, soziale Polarisierung und durch Corona-Maßnahmen noch verstärkte Bildungsungleichheiten zunehmen, wenn die in der Regel etwa 20% höheren Einkommen der Männer wieder deutlicher an Bedeutung gewinnen und die Retraditionalisierung geschlechtlicher Arbeitsteilung begünstigen, Reprivatisierung sozialer Risiken oder soziale Probleme, könnte man auch sagen, so sind dies eindeutige Hinweise auf einen gesellschaftlichen Rückschritt. Das heißt also, die Einschränkungen der Kinderrechte, die wir bemerkt hatten, waren zu einem großen Teil auch enorme Einschränkungen der Frauen- bzw. der Mütterrechte in dieser Hinsicht. Ich bin immer noch gut in der Zeit, nicht wahr? Ich habe mich gar nicht darauf eingestellt, dass ich auch noch so lange weitersprechen kann. Also ich habe ein paar Schlussfolgerungen aus meiner Sicht, die wichtig wären, die ich tatsächlich dann wenigstens noch andeuten kann. Das eine ist, was mich erstaunt hatte, ist, dass es einen hohen Konsens gibt, auch in der Gesellschaft, wenn es denn wahrgenommen wird, dass da etwas schiefgelaufen ist. Das ist schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Das zweite wäre, dass es tatsächlich nun darum ginge, dass das auch kritisch aufgearbeitet wird, weil wir gehen jetzt erstmal nicht von einer Verschwörung aus, sondern erstmal davon, dass einfach Fehler unterlaufen sind, die nicht beabsichtigt worden sind. Deshalb ist es wichtig, nun schnellstmöglich ein Maßnahmenpaket für die Umsetzung bzw. Wiederherstellung von Kinderrechten und gegen Kinderarmut zu erstellen. Außerordentlich wichtig dabei ist, Kinder, Jugendliche, Jugendverbände, Schülervertretungen, Kinderrechtsorganisationen dabei entsprechend mit einzubinden. Sie müssen einfach auch gefragt werden in diesen ganzen Punkten. Und natürlich, wenn es nicht anders geht, dann eben digital. Aber auf jeden Fall müssen sie entsprechend auch gefragt werden. Symbolisch kann so etwas durch einen Kindergipfel geschehen, der dann halt eben unter Beteiligung von Kindern, Jugendlichen, Kinderrechtsorganisationen und Jugendverbänden es ermöglicht, entsprechende zentrale Fragen auch zu eruieren, wie zum Beispiel, was wären jetzt adäquate Maßnahmen gegen Armut und zur sozialen Absicherung, mindestens zur Kompensation der entgangenen kostenlosen Mittagessen und Einkommen. Was wären jetzt wichtige Punkte für die Wiederherstellung oder Herstellung kinderrechtlicher Prinzipien des Kindeswohlvorrangs, des Schutzes, der Förderung und vor allem der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen und Jugendverbänden? Und schließlich Worauf müssen wir jetzt besonders achten bei Maßnahmen für einen pandemiegerechten Ausbau der sozialen Infrastruktur im Wohnumfeld, vor allem beim Bereich Jugendhilfe, Jugendarbeit, offene Arbeit? Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Das waren 9 Minuten. Vielen Dank. Damit sind wir zügig durch beide Eingangsreferate gekommen. Ich schaue in die Runde, ob es bereits erste Fragen gibt. Ich sehe Herrn Huber. Dann eröffnet der Huber.
Ja, danke, Herr Müller. Vielen Dank auch den Vortragenden. Habe ich sehr aufmerksam zugehört. Und ich möchte fast sagen, als Schlussfolgerung habe ich jetzt mitgenommen, es lässt ja eigentlich nur den einen Schluss zu. Und das möchte ich Sie auch fragen, ob der Lockdown letztendlich auch nötig war. Hintergrund ist ja auch die Aussage, die kürzlich kam, des Bundesgesundheitsministers Spahn. Sinngemäß, wenn wir das wissen, was wir heute wissen, hätten wir es nicht gemacht. Herr Professor Klund hat nochmal abgestellt auf das Kindeswohl, das nicht berücksichtigt wurde. Und unter diesen Gesichtspunkten hätte ich Sie dann als erste Frage schon gefragt, ob Sie den Lockdown für nötig erachtet haben. Und zweitens, wir haben in der Kinderkommission eine kürzliche Anhörung gehabt mit Schülervertretern hier in Berlin. Und die haben uns die Situation während der akuten Phase auch geschildert, dass sie gerne auch die Normalität erlebt hätten. Also sie wären gerne weiter in die Schule auch gegangen, viele davon, konnten das aber auch nicht aus den organisatorischen Gründen. Aber dieser Wunsch der Kinder hat mich schon zurückgelassen nach Normalität. Und da möchte ich Sie zum Zweiten auch fragen, wie Sie zur aktuellen Maskenpflicht in den Bildungseinrichtungen stehen. Stichwort eben Normalität. Die Kinder wollen das eigentlich normal weiterlaufen lassen. Wenn man sitzt, dann trägt auch von uns keiner eine Maske. Also wie stehen Sie dort dazu, zur Maskenpflicht?
Ich würde erst mal sammeln, wenn das in Ordnung ist. Und vielleicht geben Sie einfach ein Zeichen, wenn es zu viel wird, dann können wir sozusagen auch eine Sammelantwortrunde machen. Aber sonst würde ich erst mal als nächstes Susanne Rüdrich aufrufen.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Ausführungen, die ja sehr deutlich waren und die sich, denke ich, an vielen Stellen auch decken mit dem, was wir sozusagen selber auch an Beobachtungen gemacht haben, die aber dann immer nur, sagen wir mal, mikrosoziologisch sind, das, was man in seinem Umfeld oder wo man politisch unterwegs ist, so hört. Ich denke, dass alle in der Bevölkerung Einschränkungen hingenommen haben, so auch die Kinder. Und das ist, denke ich, zumindest am Anfang auch erstmal nachvollziehbar. Was meine Beobachtung war, ist aber, dass man erst eine ganze Weile brauchte, um überhaupt die Perspektive der Kinder wieder in den Fokus zu bekommen. Es waren ganz andere Expertinnen, Experten, diejenigen, die angehört wurden. Und ich dachte die ganze Zeit daran, dass es ja auch Erzieherinnen, Erzieher, Pädagoginnen, Pädagogen, KindheitswissenschaftlerInnen und die Kinder selbst gibt, die ich in einer ganzen Weile nicht gehört habe. Und dann ging es so los, dass die Bildungseinrichtungen, die wir haben, erstmal diskutiert wurden als quasi die Entlastung der Eltern, damit die endlich wieder arbeiten gehen sollen, sollten die Kitas und die Schulen wieder aufmachen. Dafür haben wir eigentlich auch nicht unbedingt die Kitas erfunden, sondern als eigenständige Bildungseinrichtungen und damit Kinder da auch Teilhabe haben können. Und als dann dieser Schritt, ich würde schon fast sagen, zurück erkämpft wurde in der Debatte, sind wir ganz schnell nur bei sozusagen formaler Bildung gewesen, als wenn das Kinder- und Jugendlichenleben ausschließlich in der Schule stattfindet und wir jetzt alles daran nur setzen müssten, dass der Mathe- und der Deutschunterricht jetzt nachgeholt wird, bis dahin, dass die Ferienzeiten und so weiter, der Samstag und so als Schulunterrichtstage diskutiert wurden. Da würde ich gerne noch mal so Ihre Einschätzung haben, sozusagen. Auf der einen Seite, wo sehen Sie denn Hebel, die hätten angesetzt werden können oder die wir jetzt stärken müssten, damit sozusagen das entweder gar nicht zu einer so gravierenden Einschränkung von Kinderrechten kommt, wenn sie denn so nötig ist, was ich erstmal nicht in Abrede stellen würde, dass es zumindest zu Beginn erstmal nötig war. Aber sozusagen, wo ist der Hebel, um die Kinderrechte schneller wieder sozusagen aus Tableau zu bekommen. Ist das beispielsweise Kinderrechte im Grundgesetz? Sind das Kinderbeauftragtenpositionen? Hätten die tatsächlich was geändert? Das würde ich gern noch mal von Ihnen eine Einschätzung haben. Und das andere ist, da haben wir hier auch schon lang drüber diskutiert, dass wir ja durchaus in den Bundesländern sehr unterschiedliche Umgangsweisen sehen. Das kann Vorteile wie auch Kritik aus, also kann Vorteile haben, also auch Kritik auslösen. Haben Sie den Eindruck, dass es, dass es in bestimmten Institutionen oder auch in bestimmten Regionen besser gelaufen ist als in anderen? Also könnte man sozusagen so eine Einschätzung treffen, dass in bestimmten Regionen sowas wie Best Practice im Rahmen des Möglichen möglich war oder wo man so hingucken könnte und sagt, die haben es vielleicht schneller und besser wieder hinbekommen als andere.
Okay, das war jetzt schon eine ganze Vielzahl von Fragen und aufgerissene sozusagen Themen. Ich würde einfach Ihnen jetzt die Gelegenheit geben zu antworten. Die waren auch, glaube ich, beide jeweils an Sie zusammengestellt. Also vielleicht machen Sie einen Blickkontakt, wer einfach anfangen möchte. Und danach habe ich auf der Redeliste Kollegin Wiesmann, mich selbst und Kollegin Schneider mit Hartnagel.
Ja, ich kann gerne beginnen. Zur Frage, ob der Lockdown notwendig war, möchte ich nicht antworten. Meine persönliche Einschätzung dazu gehört hier, glaube ich, nicht hin. Die Frage ist ja, inwieweit Kinder so wie andere Bürgerinnen und Bürger sich gegen die Einschränkungen der Grundrechte verlautbaren konnten oder nicht. Dazu habe ich, glaube ich, eben geantwortet. Das war viel zu wenig der Fall, dass Sie da Gelegenheit zu hatten. Dann, Herr Huber, haben Sie die Maskenpflicht angesprochen. Auch dazu kann ich leider nicht im konkreten Einzelfall antworten. Ich kann nur sagen, dass aus einer völkerrechtlichen Perspektive und aus einer kinderrechtlichen Perspektive es immer darum geht, wenn im besten Interesse von Kindern eine Entscheidung gefällt wird, dass dieses unter Berücksichtigung von Gehör, also unter Gehör der Meinung von Kindern erfolgen sollte. Und wenn eine Vielzahl von Kindern sich über diese Maßnahme beschwert, dann wäre das ein deutlicher Indikator für eine Landesregierung beispielsweise, diese Maßnahme kritisch zu hinterfragen und zu schauen, inwieweit die im Einzelfall umgesetzt werden muss oder nicht, wobei auch hier Pauschallösungen immer schwierig sind und es natürlich auch immer auf die jeweilige Klassengemeinschaft und dergleichen ankommt, ob da Kinder mit Risikogefährdung sind und so weiter. Aber hier ginge es eben auch um einen Abwägungsmoment und auch einen Abwägungsmoment im besten Interesse von Kindern, der eben die Meinung der Kinder mit einbezieht. Dann Frau Rüttrich, oder wollen wir gerade so im Wechsel das machen vielleicht und dann gehe ich auf die nächste Frage ein, sonst bin ich hier so am Block.
Ja. Ist aus meiner Sicht eigentlich relativ ähnlich. Also was den Lockdown betrifft, ich habe es ja vorhin kurz angesprochen, dass es sozusagen auch ein globales Phänomen war. Ist wirklich schwierig, das sozusagen jetzt in so einer globalen Form zu beantworten. Viele Dinge sind, wenn sie sozusagen als richtig angesehen werden, dann auch durchzuführen. Und aus meiner Sicht wäre dann auch an der Stelle, egal welche Maßnahmen man eben ergreift, immer wieder die Frage gewesen, und hat man trotzdem in irgendeiner Art und Weise sich bemüht darum, Kinder einzubinden, zu informieren, sie wenigstens in Kenntnis zu setzen, was man jetzt sozusagen vorhat. Und hat man ein einziges Mal, und zwar bis jetzt übrigens, auch in Schulen und Kitas und nicht schulischen Bildungseinrichtungen, hat man ein einziges Mal Kinder und Jugendliche gefragt, habt ihr vielleicht gute Vorschläge, wie wir damit umgehen können? Und da muss ich leider sagen, weil vorhin ja auch kurz die Best-Practice-Frage kam, ich frage dauernd überall rum, ob mir irgendjemand mal Best-Practice nennen könnte. Denn wir alle kennen doch in den letzten Jahrzehnten Menschen, die auch viele bekannte Menschen, die ganze Zeit die Kinderrechte haben hochleben lassen. Es kann doch nicht sein, dass die alle jetzt sozusagen in den letzten 3 Monaten eingeschlafen sind. Also frage ich immer noch weiter, ob es irgendwo solche gab, die dann halt eben genau so etwas versucht haben. Und ich denke, dann macht sozusagen auch ein Lockdown oder machen auch Maskenpflicht, haben einen ganz anderen Charakter. wenn sozusagen miteinander irgendwie überlegt wird, was können wir jetzt machen oder wir müssen jetzt tatsächlich in diesen sauren Apfel beißen, weil ist, glaube ich, schon etwas ganz anderes und Kinder und Jugendliche dabei auch zu fragen, was könnt ihr euch vorstellen, wie man in Bildungseinrichtungen, in, wie gesagt, nicht nur Schule und Kita, in allen Bildungseinrichtungen und Betätigungs- und Sport- und Spieleinrichtungen, wie kann man in irgendeiner Art und Weise pandemiegemäß, versteht sich, es ermöglichen, dass sich Kinder weiter betätigen können, dass die ihre Kinderrechte umsetzen können. Und ich denke, es ist tatsächlich bislang noch nicht gewagt worden, die Kinder tatsächlich mal zu fragen und mal zu erfahren, was die vielleicht für kluge Vorschläge haben. Und insofern wäre jetzt aus meiner Sicht das Ähnliche auch zur Maskenpflicht zu sagen. Es ist schwer, das im Globalen zu beantworten. Wir müssen auch an die Kolleginnen und Kollegen denken, die sich jetzt auch zur Risikogruppe zählen oder auch an die Kinder selbst, die Eltern als die in der zur Risikogruppe gehören haben und die halt auch zum Teil Angst haben, hatten, in die Schule zu gehen, jetzt aus dem entgegengesetzten Blickwinkel. Aber ich denke mir immer noch, wenn das sozusagen miteinander angesprochen werden kann und wenn sichtbar wird, dass die Kinder hierbei auch eine Stimme haben und gefragte Menschen sind, dann heißt das noch nicht, dass sie sich zu 100% in all ihren Wünschen und Träumen und Hoffnungen durchsetzen. Aber es ist schon etwas ganz anderes, was Partizipation betrifft, als die Vorstellung, wir wissen schon alles, was richtig ist und wir entscheiden nur und regelmäßig nur über eure Köpfe hinweg. Oder wie jetzt Herr Brinkhaus vor ein paar Wochen gesagt hatte, wir haben sie ein bisschen vergessen. Ja? Also die Kinder und Familien und die Kitas und die Schulen, wir haben sie ein bisschen vergessen. Ein bisschen vergessen ist natürlich schön gesagt, ärgerlicher ist es dann, wenn man merkt, was man alles aber dann trotzdem nicht vergessen hat und was so in dem Bereich der Gewerbefreiheit so abgespielt hat und was alles so mit B anfängt, von Bundesliga über Baumärkte, Biergärten und so weiter, Bandarbeit. Dann merkt man offenbar, dass dieses sozusagen die einen hat man vergessen und die anderen hat man sozusagen nicht vergessen. Es kann also dann offensichtlich keine pandemiespezifische Begründung dazu geben, sondern das sind dann andere Kriterien. Und das fände ich, das ist dann tatsächlich doch eine ganz wichtige Demokratiefrage, die sich da stellt.
Okay, Frau Kittel nochmal.
Ja, ich würde gerne auf die Frage von Frau Rüdrich antworten. Was könnte man tun? Es gibt sicherlich viele Dinge, die noch ausbaufähig wären, aber es wäre zunächst einmal ja zumindest angebracht, die Strukturen, die wir haben, auch wenn wir als Monitoringstelle immer bemängeln, dass es zu wenige sind, in den Jugendhilfeausschüssen, auf Landesebene, zum Teil durch Kinderparlamente und dergleichen, bis auf Bundesebene hinaus, wo wir einen Bundesjugendring haben, der als Sprachrohr für Jugendliche und Kinder und Jugendliche im gesamten Bundesgebiet fungiert, diese dabei zu unterstützen, nicht überhört zu werden und diese Strukturen auch anzuwenden und in die Beratung einzubeziehen. Das ist, was in unserer Beobachtung doch sehr stark ausgefallen ist, obwohl diese Strukturen schon so alt und lang gewachsen sind, dass es ja auch Stimmen gibt, die sagen, da braucht es auch noch mal anderes und Neues. Aber selbst die wurden ja nicht wirklich gehört.
Ja, und ich auch noch mal für Frau Rüdrich, vielen Dank auch noch mal für die Frage. Sie haben es, glaube ich, sogar selbst auch so beschrieben, diese instrumentelle Kita- und Schule-Betrachtung. Das ist ja auch das, was in dieser JUKO-Studie sehr deutlich von den Schülerinnen und Schülern gesagt wird und den jungen Erwachsenen. Wir werden hier nur als Schüler angesprochen und nur im Sinne von Homeschooling, als wären wir nicht auch noch Menschen, die noch ganz andere Interessen außerhalb der Schule haben oder unseres Schulabschlusses haben. Schon das ist sozusagen eine sehr instrumentelle Betrachtung bei dieser Frage. Ich hatte noch einen Punkt. Die Kinder sind sozusagen aus der Perspektive herausgefallen, die Familien sind aus der Perspektive herausgefallen. Aber das, was halt eben was ganz Besonderes war und was man vielleicht auch nochmal wissenschafts- oder politiktheoretisch, medientheoretisch versuchen muss zu erklären, dass man in einer relativ radikalen Form sich zu Anfangs oder auch sehr lange Zeit im Grunde genommen nur noch auf ganz, ganz wenige Virologen, nicht mal die Virologen, sondern nur ganz, ganz wenige Virologen konzentriert hatte und dann sozusagen erstmal alle anderen Virologen ausgeschlossen hatte aus dem Mediendiskurs, aber vor allen Dingen, und das finde ich so bemerkenswert, auch alle anderen Wissenschaften aus dem Mediendiskurs ausgeschlossen hatte, die sich jetzt halt eben auch dazu hätten äußern können, also die jetzt entsprechend mit Studien kommen, worüber vielleicht wir gleich noch was sprechen können, die Psychologinnen und Psychologen, die Kinderärztinnen und Kinderärzte, die Pädagoginnen und Pädagogen, die Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler, die Kollegin Almendinger hier vom Wissenschaftszentrum Berlin sagte, es kann doch nicht sein, dass man nur eine einzige Berufsgruppe und da auch wieder nur eine Handvoll nimmt, auch immer nur Männer, das könnte man vielleicht auch noch mal sagen, jetzt an dieser Stelle, die Kollegin Kittel hat es vorhin erwähnt, dass das Corona-Kabinett bei der Bundesregierung ohne Bundesfamilienministerin war. Meinem Wohnungsland Hessen ist war das gesamte Corona-Kabinett, war keine einzige Frau saß da drin. Da kann man schon an manchen Stellen denken, sowas kommt von sowas. Ja, und kann dann sozusagen auch entsprechende Bedenken haben. Das heißt also, diese enorm eingeschränkte Variante, dass die dann auch gleichzeitig sozusagen diese bis heute vorfindliche Polarisierung in den Diskursen immer noch schafft, das ist etwas, was sozusagen, wo die Kinder tatsächlich an vielen Stellen eben nicht nur ignoriert wurden, das ist ja auch ein Hammer. Die Kinderrechte sozusagen oder der Kinderschutz hatte auf einmal fast eine ganz neue Wendung bekommen. Er ist nicht nur, der Kindeswohlvorrang ist nicht nur ignoriert worden, das Kindeswohl ist nicht nur ignoriert worden, sondern es wurde plötzlich aus dem Kinderschutz eigentlich nur der Schutz vor Kindern. Weil die Kinder galten ja am Anfang, auf welcher fragilen wissenschaftlichen Basis auch einfach nur, sie waren die einzigen Spreader. Sie waren die Hauptspreader, die Virenverbreiter. Und sie wurden wie Objekte sozusagen behandelt, die man nicht weiter sozusagen fragen muss, sondern die müssen irgendwie weg. Ja? Und das muss man sich, ich finde, dass jetzt niemand, ich niemandem erstmal unterstelle, dass er das böse gemeint hat und dass er das absichtlich gemacht hat, muss doch jetzt eine kritische Aufarbeitung dessen geschehen. Und man muss sich fragen, wie kann das sein, dass wir so mit unseren Kindern umgegangen sind, mit den entsprechenden Begleiterscheinungen für unsere Familien. Aber wie gesagt, bei all denen, die mit B anfangen, sozusagen, haben wir das überhaupt nicht, diese Probleme gesehen. Ja, das ist sozusagen eine Widersprüchlichkeit und da denke ich, das ist tatsächlich wichtig, das aufzuarbeiten, diese übrigens instrumentelle Form von Behandlung von Kindern, diese verobjektivierende Form von Kindern, betrachte ich auch als eine Form von Kindeswohlgefährdung, nur um mal gleich auch sozusagen mit einem klaren Begriff dazu einzugehen.
Okay, ich habe als nächstes mir aufgeschrieben die Kollegin Wiesmann und würde jetzt vorschlagen, weil ich merke sozusagen, wenn man das zusammenbindet, dass die Antworten dann noch länger werden als zwei Fragen zusammen, dass wir jetzt einfach versuchen, Frage-Antwort-Spiel zu machen, das ist vielleicht doch effizienter.
Ja, vielen Dank. Also ich wollte erst mal sagen, da ja auch vielleicht noch andere mithören, also ich bin nicht im Konsens mit Ihnen und Ihrer Darstellung und vielleicht auch manchen anderen hier noch im Raum. Ich finde, also wir uns eint ja hier alle, dass wir der Verwirklichung der Kinderrechte und diesen Konsens will ich noch mal festhalten, in Deutschland voranbringen und sicherstellen wollen. Aber die Bewertungen, die jetzt gekommen sind, da habe ich ehrlich gesagt etliche Fragen dazu und ich habe einfach auch gegenläufige Beobachtungen. Das will ich mal voranstellen. Deshalb begrüße ich auch, dass wir das Thema aufrufen. Aber ich möchte auch, dass alle, die uns zuhören, wissen, dass zumindest wir an der Bewertung jedenfalls nicht alle vom selben Punkt hier starten. Ich fand, ehrlich gesagt, das möchte ich auch noch anfügen, es sind jetzt eine Menge pauschale Beurteilungen vorgebracht worden und mir fehlen, ehrlich gesagt, die Belege dazu. Und ich nenne mal ein paar Beispiele. Es wurde nirgendwo in der Republik wurden Kinder und Jugendliche gefragt. Jetzt weiß ich nicht genau, auf welchen Zeitraum sie sich beziehen. Ich kenne allein, ich komme übrigens auch aus Hessen, etliche Belege dafür, dass das geschehen ist. Vielleicht ist es nicht zufriedenstellend gewesen, nicht rechtzeitig genug. Vielleicht wurden nicht die richtigen Schlussfolgerungen gezogen. Vielleicht brauchen wir tatsächlich andere Instrumente. Ich bin sogar auch dafür, dass wir die Beteiligungsformen von Kindern und Jugendlichen in Deutschland stärken. Aber ich finde, man muss jetzt ein wenig aufpassen, wenn wir das auch gemeinsam hinbekommen wollen, dass man hier nicht eine Komplettverurteilung sozusagen der Behandlung dieser neuen pandemischen Herausforderung vornimmt, die dann irgendwann dazu führt, dass Leute nicht mehr zuhören, befürchte ich jedenfalls, die es anders erlebt haben. Und dafür nur noch meine zwei Belege. In Hessen waren Schüler Teil der Erarbeitung und auch nicht nur einer. Es war zunächst einer, dann wurde gesagt, das reicht nicht. Wurden fünf Schüler neben fünf Eltern und dann noch ein paar Fachleuten vom Kultusminister herangezogen, um die Schulöffnung mit einem umfassenden Maßnahmenplan zu erarbeiten. Es wurden währenddessen und seither auch in öffentlichen Diskussionen die Schüler einbezogen. Ja klar, das sind einzelne Aspekte und das ist noch nicht vielleicht die systematische Heranziehung der Kinder und Jugendlichen in den entsprechenden Fragestellungen. Aber man kann einfach finde ich, man kommt nicht weiter, wenn man diese Dinge hier so pauschal behauptet, als hätten sie nicht stattgefunden. Das stimmt nicht. Zum Zweiten möchte ich sagen, wir haben auch noch Eltern, die mit Kindern sprechen. Das soll noch vorkommen. Und es ist auch wichtig, oder sich zu fragen wenigstens, wie haben eigentlich Erwachsene in ihrer Erstzuständigkeit für Kinder mit Kindern über diese besondere Herausforderung gesprochen, in der sie gemeinsam gesteckt haben? Und was ist davon weitergetragen worden? Sie haben selbst den Jugendring erwähnt. Es gibt ja auch Elternvertretungen, die haben überall wahnsinnige Mitspracherechte in Deutschland, zu Recht. Aber natürlich nehmen sie sie auch für Kinder und Jugendliche durchaus wahr oder geben da ihr Bestes, jenseits noch ihrer individuellen Erziehungs- und Erläuterungsbemühungen. Also ich möchte einfach gerne haben, dass wir etwas genauer sagen, was schiefgelaufen ist. Denn natürlich ist auch sicherlich nicht alles gut gegangen. Und dazu habe ich jetzt zwei konkrete Fragen. Die eine ist, Sie haben auch eine zweite Behauptung ist hier gefallen, Retraditionalisierung der Gesellschaft, Rückschritt der Gesellschaft, Kinder waren Mittel zum Zweck. Dazu noch mal zu meinem Verständnis. War das Zitat, Kinder waren Mittel zum Zweck, auf weltweit bezogen, sozusagen über alles, dann würde ich vielleicht noch sagen, da muss ich mal nachdenken, ob das vielleicht stimmt. Oder war es eine Kritik an dem Umgang mit Kindern und Jugendlichen in der Pandemie in Deutschland? Das würde ich gerne erst mal wissen. Sollte es sich auf Deutschland bezogen haben, würde ich gern dazu und zu der Frage des Rückschritts der Gesellschaft, der Bewältigung der pandemischen Herausforderungen in den Familien, woher wissen wir eigentlich, oder was wissen Sie darüber, dass nur die Frauen die Lasten getragen haben? Also meine Beobachtung ist, es haben ganz neue Konstellationen in vielen Familien sich ergeben, wo Väter sich, wie wir es gut finden, ich finde es auch gut und ich möchte mehr davon, sich ganz neu im Homeschooling in der neuen familiären Situation engagiert haben. Also wo sind harte Belege dafür? Ich würde es gern erst mal verstehen. Und eine zweite konkrete Frage, was Sie merken, es ärgert mich ein bisschen, weil es ist mir einfach zu pauschal gewesen. Da knüpfe ich an die Kollegin Rüttrich an. Wo sind die Untersuchungen oder was empfehlen Sie, was sollten wir untersuchen, was wissen Sie schon über die unterschiedlichen Antworten der Bundesländer? Ich fand es nämlich super, dass wir einen tollen Wettbewerb, sehr zielorientiert letztlich, der Bundesländer gesehen haben, wo einige vorangeschritten sind mit der Schulöffnung und andere ein bisschen tastend waren und wo wir das jetzt alles vergleichen können. Ein tolles Land, das diese Möglichkeiten hat und wir werden sie nutzen. Und sehen Sie da nicht auch ein bisschen Grund zum Optimismus, dass wir beim nächsten Mal, der nächsten Pandemie, das besser machen? Und allerletzte Frage, ich hatte noch eine, Entschuldigung, die Länder. Oh, sorry, jetzt habe ich mir so viel aufgeschrieben. Das kommt vielleicht dann in der zweiten Runde.
Ich glaube, das ging als erstes in Richtung von Professor Glund und dann vielleicht auch von Frau Kittel, wenn das so in Ordnung ist, in der Antwortreihenfolge und würde Michael Glund die Gelegenheit geben zu antworten.
Ja, vielen Dank. Also ich bin wirklich sehr dankbar für alle guten Beispiele, die es gab und gibt, weil ich da tatsächlich auch ein Interesse daran habe. Also ich bin ja ich habe nicht das Interesse daran, dass das überall nicht vorhanden ist, sondern im Gegenteil freut es mich, wenn verschiedenste Muster stattgefunden haben. All das, was ich von den Schülerorganisationen und von Bundesjugendring, Jugendvereinigungen und so weiter gehört hatte, war leider etwas anderes. Ich bin froh, wenn es hier und da so etwas gegeben hat und ich bin auch ganz sicher, dass es hier und da sicherlich auch von Landkreis, Schullandkreis zu Schullandkreis da unterschiedliche oder sogar von Schule zu Schule unterschiedliche Regelungen gegeben hat. Also insofern ist da sozusagen die Ausnahme aus meiner Sicht sehr wichtig, auch hervorzuheben, gerade weil wir daraus ja dann auch lernen können. Also wir könnten ja dann daraus lernen, zu sagen, okay, darauf müssen wir dann das nächste Mal besonders achten, dass wir entsprechend, wie Sie es jetzt eben gerade gesagt hatten, diese Gruppe halt in irgendeiner Art und Weise mit reinbringen. Deutscher Bundesjugendring hatte gesagt, bei uns sind überall die U-Likers, die Jugendleiterinnen und Jugendleiter in den verschiedensten Verbänden, die sind die ganze Zeit auch digital in Kontakt gewesen mit Tausenden von Kindern und Jugendlichen. Greift doch mal auf die zurück, informiert sie doch mal, versucht doch mal mit ihnen zu arbeiten, kommunal, Landes- und Bundesebene mäßig. Die würden sich wirklich freuen, die können sich einbringen, die können die Interessen weitertragen in ihren Organisationen. Und es gibt die Möglichkeit, auf diese Art und Weise tatsächlich eine Beteiligung zu ermöglichen. Natürlich pandemiegemäß, das heißt immer auch entsprechend der jeweiligen Bedingungen. Das ist jetzt zu diesem einen Punkt. Bei dem anderen Punkt, also da sozusagen, was sozusagen die Retraditionalisierung betrifft, also der Geschlechterverhältnisse oder auch den Rückschritt, den ich da an bestimmten Stellen sehe, das ist jetzt gar nicht auf meinen Mist gewachsen, sondern es ist einerseits von dem UN-Frauenrechtsausschuss ist es sozusagen allgemein formuliert worden, es ist von mehreren Forscherinnen und Forschern auch für die Bundesrepublik erwähnt worden. Vielleicht waren manche tatsächlich ein bisschen zu forsch, wenn sie gesagt hatten, wir kommen uns manchmal vor wie fast wie in die 50er Jahre. wo diese Einseitigkeit hervorgerufen wird. Aber ich sage es nochmal, wenn man einen durchschnittlichen Gehaltsunterschied von 20% hat, dann ist das ganz ohne Sexismus und ganz ohne Machotum relativ schnell klar innerhalb der Familien, wer dann sozusagen zurücksteckt, wenn jetzt irgendwie Quarantäne oder sonstige Maßnahmen anstehen. Und nach allem, was ich bislang an Studien dazu kennengelernt habe, und wie gesagt, ich lasse mich gerne korrigieren, aber nach allem, was ich dazu gehört hatte, ist das eine relativ klare Sache, was da sozusagen abgelaufen ist und übrigens auch abläuft. Also auch hier sozusagen für die nächsten Regelungen. Und da wäre jetzt aus meiner Sicht übrigens auch noch gleich ein ganz wichtiger Punkt mit zu berücksichtigen. Sie haben das sicherlich mitbekommen, diese besonderen Quarantäneregelungen für Kleinkinder, die nicht infiziert sind, aber die mit jemand positiv getesteten in Kontakt gekommen seien, dann zu Hause in ihren Familien in Quarantäne gehalten werden sollen und abgeschieden werden sollen von der Familie und von den anderen Familienmitgliedern. Also von unterschiedlichen Bundesländern, Sie haben es sicherlich mitbekommen, unterschiedlichen Landkreisen geschehen. Ist also offensichtlich nicht etwas, keine große Ausnahme, wo dann jedes Mal auch dabei stand, wenn dieses Kleinkind nicht abgeschieden wird von den Geschwistern und von der Familie, dann können wir auch das Kind in Obhut nehmen. Ja? Also diese Message, die da praktisch vertreten wurde, der Deutsche Kinderschutzbund, Präsident Herr Hilger sagte dazu, ist aus seiner Sicht eine Form von psychischer Gewalt. Man kann da sozusagen, das ist wahrscheinlich auch echt eine Frage des Tons und des Umgangs und der Art und Weise, wie man miteinander spricht. Aber wenn wir sozusagen solche Beispiele haben, und wir haben offensichtlich mehrere davon und werden vielleicht jetzt in der nächsten Zeit noch häufiger welche dazu haben, würde ich Sie wirklich bitten, da noch mal genauer drauf zu achten. Weil hier stellt sich wirklich ganz konkret die Frage, was haben wir eigentlich für ein Verständnis von Gesundheit? Was haben wir eigentlich für ein Verständnis von Kindeswohl? Und was meint dann an dieser Stelle, wie gesagt, diese Verobjektivierung oder instrumentelle Betrachtung des Kindes? Denken wir noch daran, was da eigentlich passiert, wenn wir sozusagen der Familie ein Schreiben schicken, wenn du das nicht machst, dann nehmen wir dir dein Kind morgen ab. Also ich meine, das ist doch tatsächlich etwas, da muss man wirklich lange drüber nachdenken. Diejenigen, die dazu gesprochen haben, haben alle gesagt, sie haben das nicht so gemeint. Es mag sein, dass es hier und da Ausrutscher gegeben hat. Es ist so ein bisschen wie mit dem, was ich vorhin gesagt hatte. Aber nochmal, auch hier stellt sich wieder die Frage, gibt es irgendwelche Möglichkeiten, damit umzugehen, wo wir Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit geben, sie vorher zu fragen? Was denkt ihr, wie könnten wir damit umgehen? Was wären für Vorschläge da? Wie können wir sozusagen miteinander entsprechend diese Pandemie bekämpfen und nicht auf so eine Art und Weise des Gegeneinanders? Ansonsten Retraditionalisierung natürlich auch bezogen auf Bildungsungleichheit. Da habe ich es jetzt schon gesagt, auf der globalen Ebene sowieso. Das sagen ja viele globale Institutionen. Ich habe es Ihnen vorhin gesagt, mit der 500 Milliarden Menschen, die nicht mehr, die keinen Ersatzunterricht hatten, 500 Milliarden Kinder, die keinen Ersatzunterricht hatten. Viele der Institutionen sagten, dass sie befürchten, auch aus früheren Erfahrungen mit Ebola beispielsweise, jetzt im letzten UNESCO-Weltbildungsbericht ist es schon angeklungen, dass sie die Befürchtung haben, dass ganz viele Mädchen nicht wieder zurückkommen. Ja, und dass es tatsächlich um Millionen von Kindern geht, die womöglich nicht mal einen Grundschulabschluss weltweit haben. Ja, also auch da wäre sozusagen diese Frage der Retraditionalisierung. Aber ich habe es tatsächlich, als ich sie vorhin aufgebracht hatte, auf Deutschland bezogen und gesagt, ich sehe da an diesen oder jenen Stellen Elemente. Und wenn wir da nicht aufpassen, wenn wir da nicht sozusagen dagegen arbeiten oder das weiter ignorieren, dann ist das tatsächlich eine gefährliche, rückschrittliche Entwicklung.
Jetzt frage ich mal, ob es den Wunsch bei Frau Kittel gibt, noch zu antworten.
Ja. Ja, ich möchte gerne noch auf die Studien eingehen, Frau Wiesmann. Ich habe auch einige Studien wahrgenommen, aber es sind Studien, die auf Initiative von Universitäten und anderen Forschungsverbünden entstanden sind. Wenn wir ganz klassisch in die Staatenpflicht schauen, dann ist das ein Punkt, den wir auch schon an anderen Stellen diskutiert haben, wenn es darum geht, Daten zur Verwirklichung der Kinderrechte zu erheben in Deutschland, dann haben wir da noch einen Schwachpunkt. Dann sind das keine sofort als Maßnahme initiierten Studien der Länder oder des Bundes gewesen, sondern Initiativen von NGOs oder Universitäten, die sich des Themas angenommen haben. Tolle Studien. Man kann von ihren Designs, was die Beteiligung und Anhörung von Kindern und Jugendlichen angeht, durchaus einiges übernehmen. Aber es würde zur Staatenpflicht gehören, bei der Verwirklichung der Kinderrechte ein Wissen darüber zu generieren, wie geht es jetzt gerade den Kindern und Jugendlichen in dieser Situation? Danke.
Gut, jetzt stehe ich selbst auf der Redeliste. Ich versuche das mal einzudampfen auf zwei Fragen und vielleicht einen Hinweis für die Debatte, die ja schon ganz lebendig ist. Zum einen, das würde auch vielleicht an Sie beide gehen, ob Ihre Einschätzung ist, dass eigentlich Kinderfeindlichkeit in der Gesellschaft zugenommen hat. Das mag ein subjektiver Eindruck sein, wenn man selber Kinder hat, aber die Wahrnehmung war ja, dass das, was aus dem öffentlichen Raum voll verschwand, Kinder waren. Also diese symbolisch abgesperrten Spielplätze, was die Leute wahnsinnig aufgeregt hat. Im März, April, Mai, das war ja das lange Zeit sozusagen umkämpftes Symbol, dieses Zurückweichen. Es gab dann Supermärkte, also ich wohne in Potsdam, da gab es einen Baumarkt im Potsdamer Norden. Da stand draußen drin Kinder und Schüler unerwünscht. Eine interessante Formulierung. Die durften das gar nicht betreten, selbst zu einem Zeitpunkt, wo man sozusagen, wo das nach Eindämmungsverordnung alles zulässig gewesen wäre, waren die nicht erwünscht, hat das sozusagen kinderfeindliche Tendenzen nochmal verstärkt. Das würde mich zunächst interessieren. Und als zweites vielleicht eine Begebenheit. Wir hatten sehr früh, Anfang April, Ende März war das, eine erste Telefonschalte sagen der Obleute, Matthias erinnert sich vielleicht, mit der Ministerin. Da gab es sozusagen alle möglichen Fragen, die aufgerufen waren. Man hat auch gemerkt, in der Hausleitung BMFSFJ, das war gar kein böser Wille, die hatten einfach gar nicht alles auf dem Schirm. Also das war ganz hilfreich. Das war ein ganz kurzer Moment, wo auch sozusagen Hinweise aus Opposition, ey, guck mal, Elterngeld, da kriegt ihr nächstes Jahr übrigens ein Problem, sowas aufgegriffen wurde, wo sozusagen sich alle erstmal orientieren mussten, was heißt denn das jetzt hier gerade. Und wo aber aus der Frage, was ist eigentlich mit den Kids gerade, das Einzige war, wir wissen, dass sozusagen Nummer gegen Kummer mehr angewählt wird, und sozusagen die Kinderschutz-Hotlines. Und dann hatten wir auf einmal ganz stark einen starken Kinderschutz. Also wenn überhaupt um Kinder und Jugendliche man sich beschäftigt hat, dann war es Kinderschutz. Was passiert in den Familien? So eine Misstrauenskultur, jetzt sind die da eingeschlossen, sind wenig draußen. Ah, das ist auch eine gefährliche Situation für die Kids. Aber dass gleichzeitig Beteiligungs- und sozusagen Rechte auf Beteiligung und Förderung runtergefallen ist, hat gar nicht den gesellschaftlichen Rang gehabt. Was können wir tun, dass das anders ist? Dass in einer vergleichbaren Situation bei Kinderrechten nicht nur noch der Schutz im Fokus ist. Da geht ja auch so eine Einschätzung mit einher, dass Familien generell so ein bisschen gefährlich sein können für die Kinder und da sozusagen sehr generalistisch agiert wird. Und dann als drittes, das hatte ich angekündigt als Hinweis, vielleicht in Richtung von Bettina Wiesmann, mit den ersten Eindämmungsverordnungen oder noch Allgemeinverfügungen, bevor das auf Verordnungsebene ging, hatte man ja sozusagen Kitas und Schulen dicht gemacht und hat dann den Notbetrieb hochgefahren. Und es gab die ersten Regelungen. Ich weiß gar nicht, ob das alle Länder so gehandhabt haben. Mein Bundesland Brandenburg hatte das so geregelt, dass man gesagt hat, Kinder dürfen in die Notbetreuung, Kita und Hort nur dann gehen, wenn sozusagen beide Elternteile in systemrelevanten Berufen sind. Das führte dazu, dass sozusagen bei Familiensituationen, wo sagen Mann und Frau nicht in systemrelevanten Berufen sind, aber die systemrelevanten Berufe deutlich schlechter bezahlt werden. Also Pflegepersonal in Krankenhäusern, die Reinigungskräfte im OP oder auf der Intensivstation, Erzieherinnen und Erzieher, Hortbetreuer und Treuer, dass die zu Hause geblieben sind, ja, und sich um die Kinder gekümmert haben und der Mann in seinen nicht systemrelevanten Beruf gegangen ist, wo er aber ein deutlich besseres Einkommen hatte, weil eben die Erzieherin halt 2000 brutto nach Hause gebracht hat und die Reinigungskraft im Krankenhaus auch nur. Ich glaube, das war genau so eine Situation, da hat sich das so ein bisschen gezeigt und die Länder haben relativ schnell reagiert und haben dann gesagt, es reicht, wenn ein Elternteil im systemrelevanten Beruf ist, dann können die Kinder in die Notbetreuung. Aber da gab es sozusagen so ein kurzes Moment, ich finde, da hat sich das relativ deutliche Zeit, da hat man gar nicht drüber nachgedacht, was die Auswirkung davon sein könnte und hat zumindest in der Situation ja auch daraus gelernt, dass das nicht funktioniert und zumindest mal kurz gesehen, dass offenbar die systemrelevanten, überwiegend von Frauen besetzten Berufe sehr schlecht bezahlt sind.
Das Wort Kinderfeindlichkeit möchte ich nicht in den Mund nehmen. Ich würde einen Begriff aufgreifen, den Herr Klund eben verwandt hat, der Katalysatoreffekt der Corona-Pandemie. Ich glaube, es hat uns noch mal deutlich gemacht, dass die Wahrnehmung der Interessen von Kindern, Jugendlichen und Familien nicht so gut aufgestellt ist in diesem Land. Und es hat eine Weile gebraucht, und das vielleicht auch noch mal, um den Eindruck ein Stück zu relativieren, es hat sich ja dann einiges bewegt. Nur die Schockstarre verlassen hat der Bereich der Wahrnehmung von Kindern und Jugendlichen und Familien doch sehr viel langsamer, als es andere Bereiche in diesem Land gemacht haben. Und ich glaube, das hat auch ein Stück damit zu tun, dass die Familien sich auch erst mal irgendwie aufstellen mussten, bevor sie dann überhaupt auch wieder auf ihre Notsituation hinweisen konnten und die üblichen Strukturen nutzen konnten. Ich habe eben die Elternpetition erwähnt, die gestartet wurde. Also da gab es ja dann auch Bewegung. Zur Frage des Kinderschutzes würde ich gerne erwähnen, dass hier aus einer kinderrechtlichen Perspektive auch so eine Reduzierung der Kinderrechte auf Kinderschutz stattgefunden hat, obwohl die Kinderrechtskonvention ja diesen Dreiklang hat von Schutz, Förderung und Beteiligung. Und einfach dieser Moment, dass die Bereiche, die als systemrelevant benannt wurden, im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe auch erst einmal ausschließlich der Kinderschutz waren. Und alles, was darüber hinausgeht, was aber ja auch Teil eines Kinderschutzes ist, durch seine präventiven Angebote in der freien Jugendhilfe, durch Hilfen zur Erziehung und alles, was da noch dranhängt, ja erst sehr viel später wieder anlaufen konnte. Und das ist eine gute Entwicklung, dass das jetzt immer weiter geweitet wird dahingehend, dass auch die Bedeutung der Unterstützungsangebote, die präventiv sind für einen Kinderschutz, wieder mehr in den Mittelpunkt rücken. Und da wäre eigentlich der Wunsch gewesen, dass das von vornherein ganz anders diskutiert wird, dass Kinderschutz nicht ausschließlich als Abwehr von Kindeswohlgefährdung verstanden wird, sondern eben auch so, wie es die Kinderrechtskonvention transportiert und wie es da eigentlich Vorgabe wäre. Danke.
Ja, ich würde Ihnen ganz gerne antworten mit dem mit dem Präsidenten des Deutschen Kinderschutzbundes in dem Spiegel-Interview, dem er schrieb, sagte, ich zitiere, in der Corona-Krise war schon früh zu beobachten, dass die ersten Fitness- und Nagelstudios aufmachten, ehe sich in den Schulen und Kitas etwas tat. Die Rechte von Kindern auf Bildung, auf Spielen, auf Freundschaft, auf freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit und auf Schutz, weil soziale Kontrolle ein wichtiger Schutz für Kinder ist, alle diese Rechte werden bis heute sehr viel mehr eingeschränkt als zum Beispiel das Recht auf Gewerbefreiheit oder sogar das Recht auf Feiern. Er schließt daraus, noch einmal Zitat, unsere Gesellschaft hat die Kinderrechte nach wie vor nicht anerkannt, übrigens auch deren Beteiligungsrecht. Umfragen unter Kindern und Jugendlichen zeigen, sie haben den Eindruck, dass sie überhaupt nicht gefragt werden. Ihre Rechte werden nicht ernst genommen. Das ist halt diese Co-EU-Studie aus Frankfurt, Hildesheim, Bielefeld. Und ich sage das deutlich, das gilt leider auch für die Rechte vieler Mütter, die in der Krise benachteiligt wurden und ihren Beruf nur noch teilweise ausüben konnten. Da hat ein gesellschaftlicher Rückschritt stattgefunden, sowohl was die Rechte der Kinder als auch die Rechte der Frauen angeht. Zitat Ende. Also ich denke, ich würde auch nicht mit dem Begriff Kinderfeindlichkeit hantieren, aber halt eben tatsächlich, wenn Sie es streng nehmen, sogar auch an dem Artikel 1 des SGB, am Paragraphen 1 des SGB 8 nehmen, eine Form von Kindeswohlgefährdung oder Kinderrechteverletzung hat stattgefunden, findet statt, wenn bestimmte Kriterien nicht eingehalten werden, also Kinderrechteverletzung sowieso anhand der Punkte, die wir genannt hatten, Kindeswohlvorrang und so weiter. Und ich denke, an diesen Stellen, ich halte auch Kinderarmut für eine strukturell auch verankerte und auch politisch mitzuverantwortende Form von struktureller Kindeswohlgefährdung. Und insofern würde ich das sozusagen betrachten. Dass dann womöglich das sogar so weit geht, dass es wie in den Baumärkten diskutiert wird. Ich weiß nicht, wer sozusagen das den als Autorität sieht, aber Karl Lauterbach sagte irgendwie in einer Sendung von Hart aber fair im April, Mai, er hat jetzt bis dahin alle Studien versucht zu rekonstruieren, die es so gab weltweit. Und er sagte, ich habe keine einzige gefunden, wortwörtlich, ich habe keine einzige gefunden, die bewiesen hatte, dass die Kinder die Superspreader sind. Ja? Und die einzigen Superspreader sind. Das fand ich zumindest einen ganz interessanten Hinweis, wenn man jetzt gleichzeitig das mal sozusagen betrachtet damit, dass dann sozusagen daraus sogar so etwas werden kann, wie das, was eben beschrieben wurde mit den Baumärkten, aber auch mit den Spielplätzen. Wohlgemerkt, nehmen Sie mal zwei Schaukeln, die 10 Meter voneinander entfernt sind und die dann sozusagen eingezäunt werden und dadurch sozusagen noch ein Viertel des gesamten Parks, der zur Verfügung steht, auch gleich noch mit eingezäunt wird. unter der Voraussetzung, dass jetzt hier praktisch jetzt etwas gegen die Pandemie getan werden kann. Und natürlich hat das für diejenigen, die einen großen Garten zu Hause haben mit Spielgeräten und allem Möglichen und Trampolin und so weiter, für die hat das erstmal keine Bedeutung. Aber für alle anderen Kinder ist das die einzige Möglichkeit, sich dann halt eben noch zu betätigen, wenn sie sowieso schon nicht mehr in Turnverein oder sonstige Sachen in der Halle gehen können. Und insofern ist das tatsächlich eine ganz wichtige Frage, auf die wir sensibel achten sollten. Wie können wir dann selbst in so einer Situation, wo wir tatsächlich dann womöglich nochmal Einschränkungen machen müssten, aber wie können wir es schaffen, dass tatsächlich diejenigen, um die es hier hauptsächlich geht, auch gefragt werden. Das ist mir jetzt gerade wieder aufgefallen nach gestriger Studie der OECD-Veröffentlichung. Alles wurde erfragt, aber kein einziges Mal wird erfragt, wie sehen das eigentlich die Schülerinnen und Schüler. Ja, finde ich immer wieder bemerkenswert, an all diesen Stellen mal zu fragen, gibt es eigentlich auch eine Frage der Schülerinnen und Schüler über die Schulqualität? Gibt es die über die verschiedensten außerschulischen Bildungseinrichtungen und so weiter? Ich glaube, da ist wirklich viel zu tun und man kann da auch etwas tun. Es ist also nicht so, dass da alles verloren ist, sondern man muss das sozusagen wieder ansetzen an dem, was auch Frau Kittel ja eben gerade gesagt hat. Und man kann da auch sehr viel tun.
Okay, vielen Dank. Ich habe jetzt noch auf der Redeliste Charlotte Schneider-Wind-Hartennagel, Frau Wiesmann, Frau Rüdrich. Ich würde versuchen sozusagen, wenn das einvernehmen findet, danach einen Strich zu machen. Das Sekretariat hat mich darauf hingewiesen, dass mir da auch vorhin ein Fehler unterlaufen ist. Bis 16:30 können wir tagen. Wir müssen es aber sicherlich nicht so lange ausreizen, weil 16:30 ist dann die aktuelle Stunde zu Ende und ich will niemandem im Wege stehen, rechtzeitig noch das Plenum zu erreichen. Frau Kollegin Schneider-Wind-Hartennagel.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich habe eine kurze und pragmatische Frage, und zwar an Frau Kittel. Sie haben vorhin erwähnt, dass Kinder und Jugendliche, Sie sich wünschen würden, dass Kinder und Jugendliche auch altersgerecht informiert werden könnten. Sie hatten das Beispiel mit dem Kummertelefon genannt, das auch in Supermärkten also ausgehängt worden ist, als es eben keine Schule, keine Kita gab. Welche Kanäle könnten Sie sich denn vorstellen, um tatsächlich Kinder und Jugendliche breit informieren zu können? Und die Art und Weise, gut, der Inhalt ist was anderes, aber welche Orte, welche Stellen, welche Kanäle könnten Sie sich vorstellen in solchen Situationen, um tatsächlich viele Kinder und Jugendliche zu erreichen?
Das geht direkt an Frau Kittel, dann kriegen wir schnell eine Antwort.
Alles klar, dann eine schnelle Antwort dazu. Informationen an Kinder und Jugendliche über Informationswege, die sie nutzen, da fragt man am besten die Kinder und Jugendlichen selbst. Ich bin bestimmt nicht diejenige, die über die digitalen Medien die tolle Auskunft geben kann, was da der richtige Weg wäre. Aber das wäre so ein Beispiel für fragt Kinder und Jugendliche in den Vertretungen, die wir haben, was ist ein Weg, der euch möglichst alle erreicht? Und dann kann man nochmal über die Inhalte altersgerecht und verständlich und barrierefrei und all diese Dinge in einem zweiten Schritt sprechen. Der Kinderkanal hat das vorbildlich gemacht. Allerdings wissen wir alle, dass er auch nicht von allen Kindern in dieser Republik gesehen wird und von daher es noch ganz andere Kanäle gäbe. Ich bin keine Expertin für die Informationswege, die gerade bei 10- bis 15-Jährigen oder so top aktuell sind.
Frau Wiesmann.
Ja, ich würde gerne noch dann kurz anschließen. Ich hatte vorhin die Frage dann bei mir nicht mehr auf dem Zettel gefunden, die aber eigentlich auch die wichtigste ist, was tun. Also da kann man auch drauf kommen, auch ohne Zettel eigentlich. Aber ich bin auch der Meinung, übrigens wollte ich auch noch einstreuen, also was beispielsweise die Frage der Spielplatzöffnung oder Schließung und wie lange es gedauert hat und so weiter. Natürlich ist es manches, wäre vielleicht schneller aufgefallen, wenn sich die Familien und die Kinder, wenn sie vielleicht stärker gehört oder sie sich hätten schneller organisieren können, da sind wir dann doch gar nicht auseinander, sondern ich glaube, da kann man auch, muss man auch die richtigen Lehren draus ziehen. Aber was mich jetzt nochmal, weil Sie schon einiges an Instrumenten jetzt auch angesprochen oder eine Frage dazu beantwortet hatten, das Thema Forschung, also wirklich ermitteln, wie es denn jetzt auch war, wo und in welcher Situation, zu welchem Zeitpunkt. Wenn man es dann tut, übrigens hat ja auch das Bundesministerium ein paar Dinge bei den Eltern abgefragt, schon relativ früh, im April schon, oder Baden-Württemberg hat die Frage der Superspreader, also was machen die Kinder und so, da haben ja sogar auch Regierungen relativ schnell und dann übrigens auch mit Druck aus dem Bundestag sogar heraus dann auch was gemacht. Aber es wird ja immer dann so sein, dass für die dynamische Entwicklung einer Pandemie das dann auch alles lange dauert, also zu lange, um dann sozusagen ganz schnell Abhilfe schaffen zu können, wenn man es dann weiß. Was sehen Sie denn an der Stelle? Brauchen wir dann, wie können wir denn mit dem Time-Lag umgehen? Und brauchen wir irgendwie noch eine ständige Sozialberichterstattungsergänzung sozusagen? Das dauert ja auch alles immer viel zu lange eigentlich. Also ist das, Ja, was ist die Antwort jetzt der Fachleute, die diese Forderung erheben und sagen, hier wurden ganz viele Rechte verletzt? Wie gehen wir denn damit um, dass das dann alles so schnell gehen muss?
Das ging wieder an beide?
Ja. Gut.
Als Monitoringstelle wäre es unser konkreter Auftrag, eben solche Zahlen aus der Schublade zu ziehen. Das Traumhafteste wäre, wir könnten Vergleichszahlen haben. Wir hätten sie schon, weil sie ständig erhoben werden und könnten dann noch vergleichend sagen, jener und welcher Trend hat sich hier gezeigt in der Pandemie. Aber das würde bedeuten, dass wir, Sie haben jetzt eben das Wort ständige Sozialberichterstattung haben, da haben wir auch schon einiges über die Sozialberichterstattung. Unser Punkt wäre halt Daten zu den Kinderrechten, also bezogen auf die normative Vorgabe der Kinderrechtskonvention. Und dann wären es in der Tat statistische Zahlen, die von den Ländern auch regelmäßig erhoben werden. Wir sind gerade in Kooperation mit UNICEF Deutschland dabei, eine Studie zum Gewaltschutz von Kindern in Erstaufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften durchzuführen. Und ich kann Ihnen berichten, was für eine Erbsenzählerei es ist, im wahrsten Sinne des Wortes, die Daten alle zusammenzubringen, wenn man einfach nur mal feststellen will, wie viele Kinder sind jetzt dort tatsächlich und dann noch feststellen will, wo gibt es Schutzkonzepte oder nicht. Wir haben da einfach große Probleme, die Zahlen dann zusammenzutragen. Jedes Land erhebt sie anders und so weiter. An der Stelle wäre es ein Weg, wenn wir ein paar Zahlen wenigstens darüber hätten, beispielsweise darüber, wie zufrieden Kinder mit dem Zugang zur Bildung sind und welche Möglichkeiten sie haben mit digitaler Ausstattung und sowas. Das waren ja alles Zahlen, die jetzt sehr nötig gewesen wären, so etwas zu wissen. Und ich glaube, da haben viele Familien erlebt, wie da erstmal eine Umfrage auch in den Schulklassen stattgefunden hat. Wer hat eigentlich was für ein Endgerät? Was kann man jetzt machen, wenn man digital beschulen will und dergleichen? All diese Fragen. Ja, da bräuchte es eine ständige, sich wiederholende Berichterstattung durch Erhebung von Zahlen. Das wäre hilfreich.
Ja, und ich kann da noch ergänzen, ich denke, dass da sozusagen auch die Mitgliedsorganisationen, zum Beispiel der National Coalition für die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland, auch sozusagen verschiedenste Beiträge dazu leisten können. Und ich kann noch selbst aus der Studie, die jetzt die wir vorhin jetzt schon ein paar Mal erwähnt hatten, noch nennen, dass die zum Beispiel sehr erstaunt waren, dass sie innerhalb von kürzester Zeit weit über 5000 Jugendliche und junge Erwachsene ihnen geantwortet hatten. Und Studierende bei uns, Studiengang Angewandte Kindheitswissenschaften an der Hochschule Magdeburg-Stendal, Standort Stendal, kein Vorort von Magdeburg, dort waren also Studierende jetzt auch während der sozusagen Zeit, waren sie auch tätig in verschiedenen Projekten, haben Umfragen gemacht. Und das Erstaunliche war, dass jedes Mal wirklich die Türen buchstäblich sozusagen digital gesprochen, ja, die Türen eingerannt wurden. Also sprich, es gab und gibt offensichtlich einen unglaublichen Bedarf junger Menschen, sich auch auszudrücken und mal zu sagen, was ist, weil, und das haben dann viele von denen auch erwähnt, sie einfach das Gefühl bekommen hatten, über Monate hinweg, kein Mensch interessiert sich für mich und für meine Situation. Da mag es solche Dimensionen auch von Reprivatisierung gegeben haben, wenn man nur auf seinen eigenen Haushalt hin orientiert ist, dass man auch dann sozusagen so ein Gefühl hat, noch stärker. Aber jedenfalls dieses Gefühl, du bist ein gefragter Mensch, ja, dieses Gefühl, denke ich, das muss sozusagen tatsächlich jeder Mensch eigentlich haben, und zwar in jeglicher Hinsicht. Du bist ein gefragter Mensch. Und genau da kann man feststellen, sobald irgendwelche Befragungen stattgefunden hatten, haben sich sofort unglaublich viele Kinder und Jugendliche an die entsprechenden Studierenden oder sonstigen Befragenden gewandt. Es gab und gibt also ein großes Bedürfnis. Man kann einfach nur sagen, fragt sie. Ja, also sie müssen einfach nur gefragt werden. Sie haben ein großes Bedürfnis, etwas zu sagen. Das ist auch nicht homogen. Wir sind auch nicht alle homogen. Die erzählen auch nicht alle das Gleiche. Die haben ganz unterschiedliche Positionen, wie bei den Erwachsenen ganz genauso. Aber es ist wichtig, dass sie entsprechend dann etwas davon sich geben können, dass sie ihre Interessen formulieren können und man dann miteinander aushandeln muss, was ist möglich, was ist nicht möglich, wie gehen wir jetzt als nächstes um. Und zwar dann halt auch in einer Situation, wo es unter Umständen sehr schnell sein muss. Ja, an wen können wir uns wenden? Und wenn dann sozusagen alles runterfährt, können wir dann trotzdem bestimmte Kommunikationskanäle bestehen lassen, wo klar ist, wir bleiben auf jeden Fall weiterhin in Kontakt und tauschen uns weiterhin aus. Wie gesagt, da jetzt zum Beispiel die Jugendleiterinnen bei den Jugendverbänden und so weiter als ein Beispiel.
Okay, vielen Dank. Als letztes in der Runde habe ich Susanne Rüttrich.
Ja, vielen Dank. Ich kann, denke ich, auch bei ein paar Punkten anknüpfen, auch von dem, was Frau Wiesmann gerade schon sagte. Ich bin eher noch mal nicht nur bei dem Punkt Befragung und diese Datenerhebung, sondern bei entweder der Frage oder dem Wunsch, sozusagen die Erfahrungen, die wir gemacht haben, so nutzen zu können, dass man danach, dass wir daraus lernen können. Und wir haben vorhin mal den Föderalismus oder Sie haben den angesprochen, dass es ja auch durchaus was Gutes hat, dass wir an vielen Stellen unterschiedliche Maßnahmen getroffen haben. Also ich kann es sozusagen aus meinem Bundesland berichten. Da hat das Kultusministerium beispielsweise, soweit ich weiß, das Kultusministerium die beiden Unikliniken in Leipzig und in Dresden beauftragt, sozusagen sehr engmaschig ein paar Klassen nach dem Infektionsgeschehen sozusagen zu Untersuchungen festgestellt. Wenn was aufgetreten ist, dann ist es durch die Lehrkraft gekommen und selten durch die Kinder. Was dazu geführt hat, dass wir, während überall über die Schulöffnung noch diskutiert wurde, in Sachsen in den Grundschulen schon wieder nahezu Regelbetrieb, eingeschränkter Regelbetrieb mit Isolationsgemeinschaften, aber Regelbetrieb schon vor der Sommerpause war, was dazu geführt hat, dass der offene Jugendarbeit nach dem Konzept Ferienlager anbieten konnte, Jugendfreizeiten anbieten konnte, was meines Wissens nach, so wie wir auch uns das Bild versucht haben zu verschaffen bundesweit, sonst nirgendwo so der Fall war. Jetzt kann man den Vergleich machen. In Brandenburg waren die Schulen zu, dafür die Schwimmbäder und sind diese Spaßbäder wieder offen. Das will ich gar nicht bewerten, sondern mich würde jetzt irgendwann mal interessieren, was hat es denn für Auswirkungen gehabt? Genauso wie wir ja jetzt die Diskussion sehen, die einen haben die Schulen so geöffnet, dass immer Masken getragen werden müssen, die anderen auf den Gängen, die anderen nur für die größeren, nicht für die kleinen. Also jeder macht es anders. Bei uns in Sachsen ist zumindest in den Grundschulen komplett normaler Regelbetrieb. Mit der Aussage, wenn was passiert, und es wird passieren, dann wird diese Schule geschlossen, wird dort die Isolation stattfinden und möglichst, solange es geht, nicht flächendeckende Maßnahmen. Das sind ja völlig unterschiedliche Konzepte. Und mich würde jetzt nur mal interessieren, ohne dass ich da jetzt persönlich eine Wertung vornehme, was mir lieber ist, was das denn dann tatsächlich, mit welchem Erfolg es denn jeweils gesegnet ist. Unter dem Wissen, dass das Infektionsgeschehen auch überall unterschiedlich ist. Aber im Moment habe ich so den Eindruck, jeder versucht sein Bestes. Aber es kommt immer zu unterschiedlichen Maßnahmen. Und mir fehlen noch so ein bisschen dann die Auswertungen. Na, was hat denn jetzt welche Maßnahme gebracht? Und welche könnte man denn dann, wenn es uns wieder ereilen wird, in der Zukunft sinnvollerweise anwenden? Und welche hat sich nicht als erfolgreich erwiesen? Ich weiß nicht, ob es solche Erkenntnisse zu dem jetzigen Moment überhaupt schon geben kann. Aber wir werden uns jetzt noch ein halbes Jahr damit beschäftigen, vielleicht werden wir auch gemeinsam da noch schlauer werden. Es wäre mir aber jedenfalls ein Anliegen, sozusagen diese unterschiedlichen Erfahrungen dann tatsächlich zum Lernen zu nutzen.
Okay, ich gebe das sozusagen als Frage, halb Anmerkung nochmal an Frau Kittel und Herrn Professor Klund und danach kommen wir zum Schluss.
Ja, vielen Dank für diese Frage. Ich möchte die in der Form aufgreifen, dass ja hier vom Vorsitzenden auch ein Antrag eingereicht wurde, in dem von einem Kindergipfel gesprochen wurde. Vor meinem inneren Auge hatten sich aber auch, als Sie sprachen, natürlich die ständigen Konferenzen der LandesministerInnen formiert. Es wäre natürlich außerordentlich wünschenswert, wenn die Länder in einen solchen Erfahrungsaustausch gehen würden, damit man dann, wir haben jetzt eben auch beide gesagt, Best Practice ist wenig bei uns angekommen. Natürlich kamen viel Sorgen, Beschwerde, Ängste an Stellen wie einer Monitoringstelle oder einem Institut für Menschenrechte auch an. Von daher wäre das ein sehr wünschenswertes Vorgehen, wenn hier Erfahrungen ausgetauscht würden, damit man auch noch mal sehen kann, was man in Zukunft anders, schneller, wie man besser einbinden kann, all solche Punkte dann noch einmal miteinander austauschen kann und dann jedes Land mit anderen Ideen im Kopf in eine nächste ähnliche Situation kommen kann. Danke.
Ja, das sehe ich im Grunde genommen ähnlich. Ich würde mir so etwas jetzt auf der wissenschaftlichen Ebene so vorstellen, dass eben Virologinnen, Virologen, aber halt eben auch die anderen Forscherinnen und Forscher, also auch Medizinerinnen und Mediziner, Psychologinnen, Psychologen, Sozialwissenschaftlerinnen, Sozialwissenschaftler, Pädagoginnen, Pädagogen, dass die sozusagen zusammenkommen und dann überlegen, was hat denn geklappt? Weil es wäre aus meiner Sicht nicht ausreichend, wenn jetzt praktisch nur die Virologen sagen würden, das hat geklappt aus unserer Sicht, weil diese Kennziffer ist so hoch und die ist so hoch. Sondern es muss tatsächlich das Ganze betrachtet werden. Und da haben wir nun mal ganz viele Kapazitäten an unseren Hochschulen und in unseren wissenschaftlichen Bereichen. Und last but not least gilt aber dann hier auch wieder, wenn man das bei so einem Kindergipfel oder wie auch immer macht und da so eine Evaluation versucht vorzunehmen, dass auch da immer wieder daran gedacht wird, für das Leben der Kinder und Jugendlichen gibt es erstmal nur eine Gruppe, die wirkliche Expertinnen und Experten für dieses Leben sind. Und das sind diese Kinder und Jugendlichen. Ja, die sind die ersten Expertinnen und Experten für ihr Leben. Und deshalb müssen wir sie auch fragen. Wir werden an manchen Stellen nicht mit ihnen einer Meinung sein, aber wir müssen trotzdem uns anhören, was sie zu sagen haben, wie sie bestimmte Situationen sehen. Und wir müssen dann mit ihnen sozusagen diese Dinge auch austauschen. Das heißt also auch Sie, auch die Kinder und Jugendlichen, auch die Jugendverbände, die Schülervertretungen, die Kinderrechtsorganisationen wären dann sozusagen bei so einer Zusammenkunft mitgefragt, nämlich was sind denn so eure Erfahrungen? Was hat denn gut geklappt, was hat denn nicht so gut geklappt? Was würdet ihr für Empfehlungen geben? Worauf sollten wir vor allem achten, falls uns das nochmal ereilt? Oder auch einfach nur jetzt. Ich sagte es ja bereits, die Quarantäneregelungen gehen weiter. Die Exit-Maßnahmen haben ja sozusagen an vielen Stellen trotz fehlenden Notstandes einfach die Nichtpartizipation fortgesetzt und nicht etwa sozusagen jetzt neue Partizipation eingesetzt. Also auch da waren tatsächlich große Probleme. Es gibt also vieles zu tun und da wären jetzt die Kinder und Jugendlichen tatsächlich die Gefragtesten dabei.
Vielen Dank dafür, dass Sie beide gekommen sind, Frau Kittel, Herr Professor Klund. Es gibt viel zu tun, das tut es als Schlusswort immer. Das gilt auch uns so, dass es noch viel zu tun gibt, sowohl in dieser Sitzungswoche, aber darüber hinaus. Deswegen werden wir in der nächsten Anhörung, in der nächsten Sitzung der Kinderkommission uns insbesondere mit dem Freizeitbereich beschäftigen, also alles das, was außerhalb von Schule und Kita so statt oder eben nicht mehr stattgefunden hat und welche Probleme uns da jetzt noch zeitigen. Ich danke für Ihr Kommen, schließe die heutige Sitzung. Bleibt alle gesund. Wir sehen uns in einer Woche hier wieder.